Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Heute mit Maximilian Brose. Schön, dass Sie dabei sind. Und zu Beginn mal eine persönliche Frage. Haben Sie einen Organspendeausweis im Portemonnaie? Ja, es gibt natürlich ganz persönliche Gründe, die dafür oder auch dagegen sprechen können. Klar ist aber, in Deutschland gibt es zu wenige Organspenden. Die FDP, die will das ändern mit einem Vorschlag, den Todeszeitpunkt neu zu definieren. Zu den medizinischen Hintergründen später mehr. Genau wie zu der NASA-Sonde Europa Clipper, die seit gestern auf dem Weg Richtung Jupitermond ist. Jetzt aber erstmal zu einer Erkrankung, die wohl auf der Erde 15% aller Frauen betrifft und trotzdem in weiten Teilen unerforscht ist. Es geht um Endometriose. Auch die Diagnostik, die ist schwierig und lässt sich final nur mit einer Bauchspiegelung sagen. Doch das könnte einfacher werden, denn Forschende haben in Stuhlproben von Betroffenen ganz bestimmte Spuren von Darmbakterien entdeckt und damit vielleicht einen neuen Ansatz, Endometriose früher nachzuweisen. Christine Westernhaus mit den Einzelheiten.
Starke Schmerzen während der Menstruation und beim Sex, Übelkeit und Kreislaufbeschwerden. Das sind die häufigsten Symptome einer Endometriose. Ausgelöst werden die Schmerzen durch Wucherungen von Gewebe im Bauchraum, die oft auch Eierstöcke und Eileiter betreffen und sich häufig entzünden. Bleiben diese entzündlichen Wucherungen unentdeckt und werden nicht behandelt, können die betroffenen Frauen unfruchtbar werden. Die wichtigste Motivation für ihre Untersuchung war deshalb, betroffenen Frauen rechtzeitig helfen zu können, erzählt Chandni Talwar vom Baylor College of Medicine in Houston.
Ich stamme aus Indien und dort werden Frauen nicht auf Endometriose getestet. Sie denken, sie haben normale Menstruationsschmerzen. Aber als ich in die USA kam, wurde mir klar, dass Endometriose eine wirklich ernstzunehmende Krankheit ist. Ich habe damals am Mikrobiom des Darms geforscht und wir vermuteten, dass es eine Verbindung gibt zwischen den Darmbakterien und den chronischen Entzündungen, die bei einer Endometriose auftreten und haben uns das genauer angeschaut.
Denn diese körpereigenen Bakterien können auch andere chronische Entzündungskrankheiten im Körper auslösen, wie beispielsweise Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn. Japanische Forschende haben vor gut einem Jahr entdeckt, dass eine Infektion mit bestimmten Bakterien eine Endometriose auslösen kann und dass Antibiotikakuren diesen Frauen helfen können. Chandni Talwar und ihr Team haben jetzt Hinweise darauf gefunden, dass auch körpereigene Bakterien, also keine Infektionserreger, eine Rolle spielen. Sie lassen sich in Stuhlproben nachweisen.
Wir haben alle Stoffwechselprodukte untersucht, die von den Bakterien im menschlichen Darm produziert werden. Und wir haben dann Stuhlproben von Frauen mit Endometriose mit denen gesunder Frauen verglichen und festgestellt, dass sich die darin enthaltenen Bakteriengemeinschaften und Stoffwechselprodukte unterscheiden. Und einige dieser Metabolite werden tatsächlich nur von Bakterien produziert.
So zum Beispiel die Verbindung 4-Hydroxyindol. Sie kam im Stuhl der Endometriose-Patientinnen in deutlich geringerer Menge vor als bei gesunden Frauen. In einem zweiten Experiment verabreichten die Forschenden diese Substanz an Mäuse, bei denen sie vorher künstlich eine Endometriose ausgelöst hatten. Die Behandlung mit 4-Hydroxyindol führte dazu, dass die Entzündungen im Körper der Tiere zurückgingen. Ob diese Verbindung auch Frauen mit einer Endometriose helfen kann, ist aber noch unklar.
Gleichzeitig haben wir in unserer Studie insgesamt 12 Biomarker im Stuhl von Endometriose-Patientinnen identifiziert, die sich für die Diagnose nutzen ließen. Bisher ist das ja nur per Bauchspiegelung möglich, aber wir hoffen, dass sich diese 9 Biomarker für eine Diagnose mit einer einfachen Stuhlprobe nutzen lassen.
Bis dahin sei es jedoch noch ein sehr weiter Weg, geben die Forschenden selbst zu bedenken. Der Bedarf an einem solchen Testverfahren sei aber in jedem Fall sehr groß, bestätigte Peter Oppelt, Vorstand der Universitätsklinik für Gynäkologie am Kepler-Universitätsklinikum in Linz, schriftlich gegenüber dem Science Media Center.
Die Diagnostik ist oft noch ein Stiefkind bei Endometriose. Der Test scheint sehr spezifisch zu sein. Sollten diese Ergebnisse auf den Menschen übertragbar sein, könnte dies ein vielversprechender neuer Ansatz sein.
Ein Beitrag von Christine Westerhaus war das. Und damit zu einem Thema, das heute im politischen Berlin und auch darüber hinaus hohe Wellen schlägt. Es geht um die Organspende. Klar ist, in Deutschland, da werden zu wenige Organe gespendet. Und ein neuer Vorschlag der FDP-Bundestagsfraktion, der will das jetzt ändern. Bisher gilt die Regel, erst wenn zwei MedizinerInnen den Hirntod festgestellt haben, kommt die verstorbene Person für eine Spende in Frage. Die FDP fordert nun, dass es die freiwillige Möglichkeit geben soll, auch bei Tod nach Herz-Kreislauf-Stillstand Organe zu spenden. Das gilt so auch schon in anderen europäischen Ländern, die dadurch zum Teil mehr Organspenden erreicht haben. Ich konnte heute Vormittag mit Professor Mario Schiffer über den Vorschlag sprechen. Er ist Direktor an der Uniklinik Erlangen und Generalsekretär bei der Deutschen Transplantationsgemeinschaft. Und meine erste Frage war, was er von dem FDP-Vorschlag hält.
Ja, also ich und auch die Deutsche Transplantationsgesellschaft, wir begrüßen diesen politischen Vorstoß sehr, natürlich auch parteienunabhängig, denn das Problem, was wir in Deutschland haben, ist nach wie vor, dass wir einen persistierenden großen Mangel an Spenderorganen in Deutschland haben. Und der Mangel ist tatsächlich so groß, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man als Person selber dringlich ein Spenderorgan benötigt, eigentlich viel, viel höher ist, als die selbst potenzieller Organspender zu werden. Und das ist aus Sicht unserer Fachgesellschaft eine gesellschaftliche Aufgabe. Wir müssen in irgendeiner Form versuchen, dem Bedarf an Spenderorganen gerecht zu werden.
Und bei dieser Option ist es ja nun aber so, dass man sagt, Herz-Kreislauf-Stillstand soll ausreichen. Da gibt es auch Gegenargumente. Zum Beispiel, dass man ja mechanisch Blut mit Sauerstoff durch den Körper pumpen kann. Das heißt, dass der Patient dann nicht wirklich tot ist. Also bedeutet doch Herz-Kreislauf-Stillstand gar nicht unbedingt, dass der Patient verstorben ist.
Ja, ich glaube, das muss man wirklich sehr, sehr differenziert betrachten, über was wir hier jetzt sprechen. Sprechen wir über Herz-Kreislauf-Stillstand, dann gebe ich Ihnen recht, dann handelt es sich um einen potenziell reversiblen Zustand, in dem wir ja auch tagtäglich im klinischen Alltag Reanimationen durchführen. Wir sprechen aber über DCD, das heißt Donation After Circulatory Death. Das heißt also, der Tod ist eingetreten, aber eben nicht durch einen isolierten Hirntod, bei dem das Herz noch schlägt, sondern nachdem die Zirkulation ausgesetzt hat, ist der Hirntod eingetreten. Das heißt also, wir haben einen anderen Schritt davor. Und das muss man sehr differenziert betrachten. Man darf jetzt nicht sozusagen diese Diskussion in die Richtung lenken, dass wir bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand anfangen, Organe zu entnehmen, sondern das wird getan, wenn der Tod eingetreten ist.
Wie definiert man das dann, dass der Tod eingetreten ist?
Naja, sie haben tatsächlich keine Vitalfunktionen mehr, wenn der Tod eingetreten ist. Und das bedeutet, dass auch die Gehirnfunktion nicht mehr nachweisbar ist. Das heißt also, wir haben solche Situationen immer wieder, wenn man versucht hat, dem Herz-Kreislauf-Stillstand bei einer Reanimation entgegenzuwirken und man kommt zu spät. Und das Gehirn ist, wenn das Herz nicht mehr vernünftig schlägt, schon über einen längeren Zeitraum nicht mehr ausreichend perfundiert worden. Dann haben sie einen irreparablen Schaden im Gehirn, sodass dann andere lebenswichtige Funktionen, wie eben auch zum Beispiel die Atmung, unwiederbringlich ausfallen würden, wenn sie den Patienten nicht an entsprechende Geräte anschließen würden. Und dann haben Sie im Prinzip eigentlich den Fall, dass ein Patient, der in so einer Situation dann im Krankenhaus auf der Intensivstation liegt, hirntot ist, aber seine Herz-Kreislauf-Funktionen funktionieren noch. Das heißt also, wir müssen in dieser Debatte ganz klar unterscheiden, Organspende nicht nach Herz-Kreislauf-Stillstand, sondern nach Eintreten des Todes bei Herz-Kreislauf-Stillstand. Wir haben sehr häufig das Problem, dass wir einen Herz-Kreislauf-Stillstand haben und dass wir nicht in der Lage sind, mit Medikamenten und Reanimationsmethoden diesen Patienten wieder zurückzubringen. Und in dieser Situation könnten wir im Prinzip, weil eben nicht diese aufwendige apparative Diagnostik, die zurzeit notwendig ist, für den Hirntod durchgeführt worden ist, können wir den nicht automatisch sozusagen dann der Organspende zuführen, so wie das ein Wunsch gewesen ist, weil wir eben nicht den Hirntod nachgewiesen haben. Und das ist genau das Dilemma, was wir zurzeit haben.
In den Medien ist auch davon zu lesen, dass sich andere Ärzte und Ärztinnen Sorgen um mögliche Fehldiagnosen machen, wenn eben nicht mehr zwei Ärzte den Hirntod feststellen müssen. Teilen Sie diese Sorge?
Nein, also diese Sorge teile ich eigentlich nicht, denn es ist tatsächlich ja auch so, auch für die Organspende nach dem Herz-Kreislauf-Stillstand gibt es ganz klare Regularien, die ja unsere europäischen Nachbarn ja auch befolgen. Sie haben nach dem Herzstillstand normalerweise eine Wartezeit, die man einhält, um auch wirklich sicherzustellen, dass der Kreislauf nicht wieder von selber einsetzt. Und die Wartezeit liegt ungefähr etwa je nach Land bei 5 Minuten.
Das sagt der Generalsekretär bei der Deutschen Transplantationsgesellschaft, Marius Schiffer. Dass es Leben im All gibt, das scheint aufgrund seiner schieren Größe ja ziemlich wahrscheinlich. Aber auch in unserem Sonnensystem? Ob das möglich sein könnte, das will die NASA nun endlich herausfinden und hat dafür die Sonde Europa Clipper in Richtung des wohl aussichtsreichsten Kandidaten geschickt, dem Jupitermond Europa. Denn unter seinem Eisschild könnte ein großes Salzwassermeer schlummern. Guido Meyer hat mit Forschenden und Beteiligten der Mission gesprochen.
Europa is amazing. It's fantastic.
Josh St. Vaughan vom Jet Propulsion Laboratory im kalifornischen Pasadena ist begeistert von Europa. Einem Mond, der so ganz anders ist als der Erdmond. Und dann doch wieder ähnlich.
It's a very big moon. It's about the same size as our moon.
Es ist ein sehr großer Mond, fast so groß wie unser Mond. Das Coole ist, er verfügt über doppelt so viel Wasser wie der gesamte Planet Erde. Und was noch aufregender ist, zumindest ein Teil davon ist flüssig. Wir glauben, dass dieser flüssige Ozean von mehreren Dutzend Kilometern Tiefe den gesamten Mond umgibt. In ihm dürfte es alle möglichen Bausteine für die Entstehung von Leben geben.
It's got all the potential building blocks for life.
Josh St. Vaughan ist der Nutzlastmanager für den Europa Clipper. Diese US-amerikanische Raumsonde soll erstmals überprüfen, ob sich der Eismond mit seinen Ozeanen wirklich für Leben eignet. Die Chancen stünden gut, findet Cynthia Phillips ebenfalls vom JPL.
Das wissenschaftliche Hauptziel des Europa-Clippers ist es, den Eispanzer zu untersuchen, den Ozean darunter sowie geologische Prozesse auf der Mondoberfläche.
Cynthia Phillips ist Planetengeologin und kann Vergleiche anstellen zwischen dem Mond Europa und dem Planeten Mars.
Wenn wir den Mars untersuchen, suchen wir nach alten, toten, fossilen Lebensspuren. Aber auf Europa könnte es heute Leben geben. Wir glauben, dass Europa einer der besten Orte überhaupt ist, um auf Lebensspuren zu stoßen.
Trotz dieses Interesses von Astrobiologen wird der Europa-Clipper nicht den Mond Europa direkt umkreisen. Der hochenergetischen Röntgenstrahlung des nahen Jupiters würden die Bordinstrumente nicht lange standhalten. Dafür umkreist der Mond seinen Planeten zu nahe. Deswegen hat sich die US-Raumfahrtbehörde einen Trick ausgedacht, wie Kurt Niebuhr vom NASA-Hauptquartier in Washington D.C. erläutert.
Die Europa-Mission wird in eine Umlaufbahn Jupiters eintreten. Von dort aus soll sie rund 40 Mal an Europa vorbeifliegen. Bei jeder dieser Annäherungen werden ihre Instrumente einen anderen Streifen der Oberfläche untersuchen.
Auf dieser Umlaufbahn um Jupiter hält die Sonde dann einen Abstand von bis zu 3 Millionen Kilometern zu Jupiter und seiner Strahlung, hält sich also weit außerhalb der Umlaufbahn des Mondes Europa auf. Bei einigen Vorbeiflügen soll sich der Europa Clipper seinem Zielobjekt auf nur 25 Kilometer annähern. Josh St. Vaughan?
Of course.
Es wäre natürlich großartig, und wir hoffen sehr, dass es dazu kommt, einen aktiven Geysir zu entdecken und hindurchzufliegen. Dann könnten wir Material untersuchen, das direkt aus dem Ozean unter dem Eis stammt. Das wäre fantastisch und würde uns verraten, aus was genau dieser Ozean besteht.
Der Europa Clipper ist eine der größten Sonden, die NASA jemals auf die Reise geschickt hat. Hauptsächlich wegen der immensen Sonnensegel, die dort draußen beim Jupiter auch noch das letzte bisschen Sonnenstrahlen auffangen und in Strom umwandeln müssen. Sie messen 30 Meter, betont Cynthia Phillips.
We're talking the size of a basketball court. So this thing is gigantic.
Die Sonde sei so groß wie ein Basketballfeld und damit gigantisch, so die Planetengeologin. 2030 soll der Europa Clipper am Jupiter eintreffen. Dann wird sich zeigen, welche Überraschungen in dem riesigen Ozean auf die Wissenschaftler warten.
Ein Beitrag von Guido Meyer.
Tolle Idee. Was wurde daraus?
Papier statt Plastik. Wenn es ums Recycling geht, dann haben Papierfasern da deutlich die Nase vorn gegenüber Kunststoff. Doch Karton, den kann man eben nicht so richtig formen. Daher haben Forschende aus Baden-Württemberg 2021 begonnen, diese beiden Materialien quasi zu verheiraten und damit das Beste aus beiden Welten zu vereinen. Ein beliebig formbarer Werkstoff auf Zellulosebasis. Was aus dieser tollen Idee geworden ist, das hat Helmut Nordwig nachgefragt.
Eine Kombination aus Papierfasern und Biokunststoffen, so flexibel wie Plastik und so nachhaltig wie Papier. Das war das Ziel von Jukka Wallkammer von der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Karlsruhe.
Wie üblich in so einem Projekt haben wir angefangen mit 100% Plastik und 100% Papier und dann immer stückweise 5% Fasern zugegeben oder 5% Kunststoff und so weiter.
Der Papiertechnologe wollte wissen, wie weit lässt sich eines der Materialien durch das andere ersetzen, ohne die jeweiligen Vorteile einzubüßen. Möglichkeit 1, man geht vom Biokunststoff aus, zum Beispiel von der Polymilchsäure. Ihr lässt sich ein relativ großer Teil Papierfasern beimischen, erklärt der Kunststofftechniker Axel Kaufmann.
Also in den Kunststoffteilen haben wir so 20-30% Papierfasern, das sind dann auch geschäumte Kunststoffteile. Wenn sie ungeschäumt sind, dann kommt man deutlich höher, dann kommt man auch über 50%. Hat den Vorteil, man kann momentan sehr komplexe Verpackungen machen.
So wie das, was Axel Kaufmann bei unserer Videokonferenz in die Kamera hält.
Ich habe hier eine Probe. Hier ist dann noch ein etwas größerer Anteil an Kunststoff mit drin in diesem Produkt, ja, und Papierfasern. Das ist jetzt hier ein Verpackungsteil gewesen, um Memory-Kärtchen, also Spiele zu verpacken. Wir haben also verschiedene Verpackungen einfach exemplarisch hergestellt. Haben ähnliche Eigenschaften wie jetzt ein Kunststoffbauteil, sind damit stabiler als jetzt ein reiner Papierwerkstoff und haben den Vorteil, dass sie leichter recycelbar sind als jetzt eine klassische Kunststoffverpackung.
Derzeit müssten solche Produkte allerdings im Restmüll entsorgt werden, weil es für diese Verbundmaterialien noch keine Sammelbehälter gibt. Im Prinzip könnte die Spieleverpackung auch industriell kompostiert werden, doch dazu bedürfte es eines eigenen Zertifikats. Ganz anders verhält es sich bei Möglichkeit 2, wenn einem Papierwerkstoff ein gewisser Anteil Biokunststoff zugesetzt wird. Da ist das Recycling kein Problem.
Der kann auch wirklich dem Papierprozess wieder zugegeben werden. Also das sind also die zwei Ansätze, die wir hier verfolgt haben.
Papier wird aus einer Aufschlemmung von Holzfasern hergestellt. Damit dieser Prozess funktioniert, kann ihnen nur ein kleiner Anteil Biokunststoff zugesetzt werden, etwa 5%. Doch die machen einen großen Unterschied, sagt Jukka Wallkammer. Dank Biokunststoff kann das Papier gedehnt und in Formen gebracht werden, die deutlich filigraner sind als Eierkartons. Allerdings müssen die Papierfasern dazu vorbehandelt werden.
Das heißt Malung. Wir malen die Fasern, öffnen die Strukturen von den Fasern und generieren so viele kleine Faserfibrillen, nennen wir die. Und die lassen sich viel besser dann später in diesen Verbundstoff dehnen.
Die Verpackungsindustrie sei an solchen Mischungen aus Papier und Kunststoff sehr interessiert, sagen die beiden Wissenschaftler. Sie forschen aber erst seit wenigen Jahren daran, deshalb gibt es noch kein kommerzielles Produkt. Axel Kaufmann und Jukka Wallkammer wollen jetzt die Rezepturen für einige konkrete Anwendungen optimieren.
Und dazu kommt dann, wenn es in den Lebensmittelbereich geht, die Zulassungen. Es ist viel Stempel, die man braucht und wenn wir biologisch abbaubar werden wollen, dann brauchen wir dafür auch die entsprechenden Untersuchungen oder Recyclingfähigkeit, Lebensmittelbeständigkeit, Barriereeigenschaften und das ist mühseliger Weg noch, diese Zertifikate und Bestätigungen zu holen.
Grundsätzlich ist es den Karlsruher Forschern gelungen, Papier und Biokunststoff zu Verbundmaterialien mit interessanten Eigenschaften zu verheiraten. Ob und wo solche Werkstoffe eines Tages eingesetzt werden, das ist aber noch offen.
Helmut Nordwig berichtet. Und damit zu den Meldungen aus der Wissenschaft. Heute von und mit Michael Stang.
Europa muss dringend seine Widerstandsfähigkeit verbessern und eine nachhaltige Süßwasserversorgung für Mensch und Umwelt sicherstellen, mahnt die EU-Umweltagentur EEA. Ihrem neuesten Bericht zufolge befanden sich 2021 in Europa nur 37% der sogenannten Oberflächenwasserkörper, darunter Seen oder Flüsse, in einem guten oder sehr guten Zustand. Zudem stellt der Klimawandel die Wasserversorgung vor große Herausforderungen. Bereits jetzt sind 20% der europäischen Landfläche sowie 30% der Bevölkerung von Wasserstress betroffen. Zugleich haben intensive Regenfälle in Teilen Europas zugenommen, was zu Überschwemmungen und wachsenden Hochwasserrisiken führt. Mit dem Klimawandel wird ein erschwingliches und nachhaltiges Hochwasserrisikomanagement in Europa immer wichtiger.
Der menschliche Geruchssinn ist besser als gedacht.
Zumindest ist er schneller. Das zeigen Experimente eines Teams der Chinesischen Akademie der Wissenschaften. Demnach war ein Großteil der 229 Freiwilligen in der Lage, mit einmal Luft holen, bestimmte verschiedene Düfte aus einer Geruchsprobe herauszuriechen und deren zeitliche Abfolge genau zu unterscheiden. Demnach können manche Personen Düfte ähnlich schnell wahrnehmen wie die menschlichen Augen eine Farbe. Den neuen Daten zufolge ist der Geruchssinn etwa 10-mal schneller als bislang angenommen, heißt es im Fachblatt Nature Human Behavior.
Müllverbrennung zerstört PFAS.
Per- und polyfluorierte Alkylverbindungen werden auch aufgrund ihrer Beständigkeit in der Umwelt Ewigkeitschemikalien genannt. Doch diese Ewigkeit ist endlich. Das zeigen Versuche in der Verbrennungsanlage des Karlsruher Instituts für Technologie. Das Forschungsteam konnte nachweisen, dass sich Fluorpolymere in der Hausmüllverbrennung nach europäischen Standards, also bei einer Temperatur von 860 Grad Celsius, nahezu rückstandsfrei abbauen lassen. Die PFAS-Konzentrationen in der Asche und im Abgas waren zu 99,9% abgebaut. Die Studie erscheint im Fachblatt Chemisphere.
Hypnose setzt Kräfte frei.
Ob und wie Hypnose die körperliche Leistungsfähigkeit steigern kann, hat ein Team der Universität Jena in einer Studie untersucht. Die Freiwilligen sollten sich während einer Hypnosesitzung vorstellen, dass sie bestimmte Kräfte aktivieren können. Im Vergleich zur Kontrollgruppe konnte bei diesen Menschen mithilfe von Hypnose nicht nur das subjektive Stärkegefühl gesteigert werden, sondern auch die objektive Stärke, die mit der Griffkraft gemessen wurde. Und das auch eine Woche nach der Hypnose, heißt es im Fachblatt Scientific Reports.
Manche Frösche klingen offenbar nach Star Trek.
Ein internationales Forschungsteam ist in den madagassischen Regenwäldern auf eine Reihe bislang unbekannter Baumfrösche gestoßen. Das Besondere, statt zu quaken, stoßen die Amphibien hohe Pfeiflaute aus, die an Soundeffekte der Tricorder aus Star Trek erinnern sollen. Deshalb haben die Forschenden die neuen Froscharten, die alle zur Gattung Bofis gehören, nach 7 der bekanntesten Captains der Science-Fiction-Serien benannt: Kirk, Picard, Sisko, Janeway, Archer, Burnham und Pike. Die Rufe dieser Frösche sind Werberufe, heißt es im Fachblatt Vertebrate Zoology. Sie sind eine Art Selbstdarstellung, die den Weibchen Informationen über die Eignung des Männchens als Partner vermitteln sollen. Diese Star Trek-Frösche leben entlang schnell fließender Bäche in den Bergen. Ein lauter Hintergrund, der erklären könnte, warum die Tiere in so hohen Tönen kommunizieren.
Sternzeit, 15. Oktober. Die himmlischen Glückssterne im Wassermann. Manche Menschen haben am Himmel ihre persönlichen Glückssterne, deren Anblick ihnen besondere Freude bereitet. Derzeit funkeln am abendlichen Firmament die zwei offiziellen Glückssterne. Sadal Melik und Sadal Su'ud sind die beiden hellsten Sterne im Wassermann. Ihre arabischen Namen bedeuten der Glückliche des Königs und das Glück des Glücks. Sie leuchten ein Stück rechts vom Planeten Saturn, der gerade in diesem Sternbild steht. Der Ursprung der Namen ist nicht ganz klar. Vielleicht beziehen sie sich darauf, dass vor Jahrtausenden, als man die Sternbilder in Babylon festlegte, die Sonne zu Beginn des Frühjahrs durch diese Himmelsregion zog. Die neue Jahreszeit brachte den lebensspendenden Regen. Der Wassermann ist eines der vielen Sternbilder dieser Himmelsregion, die mit Wasser zu tun haben. Beide Sterne haben das Glück, zum seltenen Sterntyp der gelben Überriesen zu gehören. Die meisten Überriesen sind entweder heiß und blau oder kühl und rot. Zwischen Sadal Melik links und Sadal Su'ud rechts liegen mehr als 500 Lichtjahre. Beide haben offenkundig eine gemeinsame Geschichte. Denn beide ziehen auf einer Bahn senkrecht aus der Milchstraßenebene heraus, so als würden sie vor Glück hochspringen. Bei der Lebensdauer hat sie aber das Glück verlassen. Sie haben etwa die sechsfache Masse der Sonne. Damit existieren sie nicht Milliarden, sondern nur rund 200 Millionen Jahre. Das ist astronomisch gesehen sehr kurz, aber es reicht, um noch viele Herbstnächte lang am Himmel für Glücksmomente zu sorgen.
Und mit dieser Sternzeit geht Forschung aktuell für heute zu Ende. Mein Name ist Maximilian Prose. Kommen Sie gut durch den Abend.